Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Man konnte es heute fast hören, die Erleichterung, die viele verspürt haben. Es kommt doch alles anders in Thüringen. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Ja, das politische Erdbeben, es ging gestern 13.30 Uhr los. Da wurde der FDP-Politiker Thomas Kemmerich, Mitglied der kleinsten Fraktion im Landtag dort, unter anderem mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt. Heute Mittag, 14 Uhr, dann die Rolle rückwärts.
Insofern haben wir eine Gesamtverantwortung auch für dieses Land gesagt, der Rücktritt ist unumgänglich, die Auflösung des Parlaments ist unumgänglich und deshalb haben wir das heute so beschlossen.
Sein Wunsch zurückzutreten kam also nach nur 24 Stunden. Wie der Tag in Thüringen abgelaufen ist, das besprechen wir heute ausführlich in diesem Podcast. Außerdem schauen wir uns das Zusammenspiel zwischen Landesverband und Bundesebene einer Partei an. Wer hat da was zu sagen? Wer hat da wie was zu entscheiden? Und Verena von Keitz ist heute mit dabei.
Hallo.
Bei dir geht's ums Pendeln.
Genau, die Strecke, die wir zur Arbeit zurücklegen müssen, manche von uns jeden Tag, manche nur ein paar Tage in der Woche. Und diese Strecke ist tatsächlich schon wieder ein bisschen gestiegen im bundesdeutschen Durchschnitt.
Wie viele Kilometer sind das bei dir?
Bei mir sind es so ungefähr 8 Kilometer.
Bei mir sind es 3. Das wird wahrscheinlich noch nicht so richtig als Pendeln zählen, oder?
Wahrscheinlich, weil wir auch innerhalb der Stadt pendeln. Mhm. Gilt das nicht unbedingt offiziell als Pendeln, weil da kommen dann immer so Gemeindegrenzen mit ins Spiel oder Bundeslandgrenzen, die man überschreitet, um offiziell als Pendler zu gelten.
Also Pendeln, auch Thema in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir schauen auf die Rolle rückwärts in Thüringen an dieser Stelle. Gestern hatte sich ja der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten dort wählen lassen. Auch wenn es eine geheime Wahl war, da war relativ schnell klar, die Stimmen kamen aus seiner Partei, von der CDU und von der AfD. Kemmerich war also der erste Ministerpräsident in der Geschichte der Bundesrepublik, der mit Hilfe von Rechtsextremen ins Amt gekommen ist. Jetzt ist Kemmerich schon zurückgetreten. Heute war es soweit. Peter Neuhaus aus der Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Wie kam es dazu?
Ja, das hatte wohl mehrere Gründe. Gestern jedenfalls hatte Kemmerich noch im Heute-Journal-Interview einen Rücktritt ausgeschlossen.
Es gibt auch aus Ihrer Partei von führenden Politikern die Forderung, dass Sie zurücktreten. Haben Sie das vor?
Nein.
Tja, und so schnell kann sich das ändern. Einmal liegt es wohl daran, dass der Druck von außen sehr groß war. Aus anderen Parteien gab es sehr heftige Kritik an dem Manöver. Heute hat sogar die Kanzlerin von Südafrika aus eingegriffen. Da ist Angela Merkel gerade auf einer Auslandsreise. Auf solchen Reisen sagt Merkel eigentlich nur ungern was zu innenpolitischen Themen. Aber in diesem Fall war ihr das so wichtig, dass sie vor einer gemeinsamen Pressekonferenz dem südafrikanischen Präsidenten zugeflüstert hat, sie müsse jetzt erst noch was zu einer Sache in Deutschland sagen. Und das hier hat sie dann unter anderem gesagt.
Da dies absehbar war, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
Deutliche Worte, also da gab es schon mal viel Druck von der Kanzlerin.
Ja, aber eben auch von der eigenen Partei, ne?
Ja, genau. Und das wird dann wohl auch entscheidend gewesen sein. FDP-Chef Christian Lindner hatte sich extra auf den Weg nach Erfurt gemacht, um mit Kemmerich zu sprechen. Das Ergebnis kennen wir. Gegen 2 Uhr heute Mittag kamen die ersten Agenturmeldungen, dass Kemmerich zurücktreten will. Kurze Zeit später hat er das dann selbst bestätigt.
Zusammen mit meinen Kollegen der Landtagsfraktion der Freien Demokraten haben wir beschlossen, die Auflösung des Thüringer Landtages zu beantragen. Damit möchten wir Neuwahlen herbeiführen, um damit den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten zu nehmen.
Kemmerich hat dann auch noch gesagt, dass die AfD mit einem perfiden Trick versucht habe, die Demokratie zu beschädigen. Und da weiche die FDP jetzt aus.
Also wir halten fest, Sinneswandel bei Thomas Kemmerich. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der FDP und vor allem beim Parteichef Christian Lindner. Man kann jetzt nicht sagen, dass mit Kemmerichs Rücktritt wieder alles Sutsche ist bei ihm, oder?
Nee, das glaube ich auch nicht. Das heute würde ich mal so als Schadensbegrenzung bezeichnen. Gestern hatte Lindner ja erst noch von einem Sieg der Mitte in Thüringen gesprochen. Das haben viele in der FDP anders gesehen. Und dann gibt es ja auch noch einen unbestätigten Bericht, Lindner sei eingeweiht gewesen und habe grünes Licht für die Wahl Kemmerichs gegeben. Wie gesagt, das ist nicht bestätigt, aber natürlich nicht gut für Lindner. Der hat heute in Erfurt auch eine Pressekonferenz gegeben und angekündigt, dass er sich jetzt erstmal neue Rückendeckung als FDP-Chef holen will.
Ich will mich der Legitimation unseres Führungsgremiums versichern und deshalb gibt es morgen in Berlin eine Vertrauensfrage im FDP-Parteivorstand.
Lindner hat auch noch mal betont, dass es unter ihm als Parteichef keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. Sondersitzung der FDP morgen also in Berlin. Das gleiche übrigens auch bei der CDU, die ja auch an der umstrittenen Wahl von Kemmerich beteiligt war.
Wie geht's generell weiter in Thüringen? Kommen da jetzt Neuwahlen, so wie sich das viele wünschen?
Ja, ganz so einfach ist das nicht. Die FDP will Neuwahlen beantragen, hat aber nur 5 Abgeordnete im Thüringer Landtag. Nach der Landesverfassung muss eine Abstimmung über Neuwahlen von mindestens 1/3 der Abgeordneten beantragt werden. In Thüringen wären das 30. Da fehlen also einige und nur für den Antrag von Neuwahlen, um die dann zu beschließen, wären sogar die Stimmen von 2/3 der Abgeordneten nötig. Da müssten dann eigentlich alle Fraktionen mitmachen, wenn man sich nicht wieder auf Stimmen der AfD stützen will.
Der FDP-Politiker Kemmerich hat angekündigt, einen Tag nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten, dass er zurücktreten will und Neuwahlen beantragt. Ob und wann die kommen, ist aber erstmal noch nicht klar.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es wurde geschimpft, es wurde gemahnt und auch gedroht, zum Beispiel von CDU-Parteichefin Kramp-Karrenbauer.
Wir haben mit der CDU in Thüringen fest vereinbart, dass es keinen eigenen Kandidaten gibt, weil wir gesagt haben, niemand von der CDU lässt sich von der AfD wählen.
Und auch Christian Lindner ist innerhalb seiner Partei aufgefordert worden, seinen FDP-Landesverband mal mitzuteilen, dass die gestrige Wahl ja nicht so gewollt war. Das Ergebnis ist jetzt bekannt, soll Neuwahlen geben. Der Kurzzeitministerpräsident hat seinen Rücktritt angekündigt. Trotzdem bleibt die Frage, wie stark kann ein Bundesverband eigentlich Druck auf den Landesverband in dem jeweiligen Bundesland ausüben und da Druck machen? Das lernen wir an dieser Stelle mit der Politikwissenschaftlerin Isabel Borucki. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Borucki, es heißt ja gerne, ja, unser Landesverband ist schön autark. Gleichzeitig ist aber auch zu lesen, dass Bundesverband den Landesverband auflösen kann. Wie autark ist denn doch der Landesverband?
Naja, da müssen wir in formale und informale Regeln unterscheiden. Also ich würde auch erst mal sagen, dass Landesverbände eher autonom sind und nicht autark, denn sie müssen gemäß der Bundessatzung und auch gemäß dem Parteiengesetz eine demokratische Ordnung aufweisen. Und wenn sie dagegen verstoßen, wie beispielsweise 1985 der Berliner Landesverband der Grünen, der von Rechtsextremen unterwandert worden war, dann kann der Landesverband durch den Bundesverband oder eben die Bundespartei aufgelöst werden.
Das heißt, es muss mehr oder weniger so ein schwerwiegender Verstoß vorliegen, dass das dann passiert. Ist das im aktuellen Fall in Thüringen so, Ihrer Meinung nach?
Also das ist sehr schwer einzuschätzen, weil das trifft jetzt im Prinzip den Bereich der informellen Regel, würde ich sagen. Die jeweiligen Satzungen, also insbesondere die der Liberalen, sieht jetzt nicht vor, dass bei fehlender oder mangelnder Absprache, was ja jetzt vorgeworfen wird, auch dann direkt eine Auflösung zu folgen hat. Also und das hängt natürlich auch ganz stark von der jeweiligen Partei und dem jeweiligen Landesverband ab. Da gibt es unterschiedliche Regeln.
Aber es gibt ja diesen Paragraphen, den Sie schon gesagt haben. Die Landesverbände sind verpflichtet, vor Wahlabsprachen mit anderen Parteien, mit dem Bundesvorstand zu reden und das zu melden. Das scheint ja bei der FDP und CDU ja irgendwie nicht so richtig verpflichtend gewesen zu sein.
Naja, das ist jetzt so ein bisschen in der Schwebe in der öffentlichen Diskussion, beziehungsweise es wurde noch nicht so richtig offengelegt. Frau Kramp-Karrenbauer hat ja gesagt, es gab die Absprache, die CDU stellt keinen Kandidaten auf, um eben das, was jetzt passiert ist, zu verhindern. Also da hat es offensichtlich funktioniert oder geklappt. Was aber in der FDP gelaufen ist, weiß man jetzt noch nicht wirklich, zumindest meiner Einschätzung nach. Also es gibt ja jetzt von verschiedener Seite einerseits die Ansage, dass ja eben tatsächlich eine Absprache bestanden hat und Lindner Bescheid wusste. Und auf der anderen Seite sagt er selber, ja nö, da gab es keine Absprachen. Mhm. Und ich bin gestern Abend oder gestern Nachmittag aus allen Wolken gefallen. Also das steht innerhalb der FDP, ist da gerade auch keine Einigkeit. Und man weiß da jetzt auch nicht wirklich, wie man da jetzt glauben soll, ganz ehrlich.
Ja, deswegen gibt es ja morgen diese Vertrauensfrage, die Lindner darstellen möchte. Aber man hat immer so ein bisschen den Eindruck, es wird da immer von Bundesebene am Landesverband gemeckert. Und man kann es vermutlich nie so wirklich richtig recht machen, dem Bundesverband. Mal ganz zynisch gefragt, warum braucht man eigentlich einen Landesverband?
Na, die Landesverbände organisieren die Kreis- und Ortsverbände, also die Ortsvereine letztlich. Also sie sichern im Grunde die politische Willensbildung innerhalb der Partei. Will heißen, sie sorgen dafür, dass das, was an den Stammtischen in den Dörfern und in den Städten besprochen wird, in den Ortsvereinen und eben an der Basis der Partei, was da besprochen und beschlossen wird, dass das nach oben an der Parteispitze und eben in die Bundesebene kommt. Und dafür sind die Landesverbände eine sehr zentrale Schnittstelle.
Aber trotzdem scheint der Landesverband dann an der einen oder anderen Stelle schon so ein bisschen ein eigenes Ding zu machen und sich eben ja nicht so ganz an das, was der Bundesverband will, zu halten.
Ja, also in einem gewissen Maße. Das ist eben auch im informellen Bereich geregelt. Das finden wir nicht im Parteiengesetz und finden wir auch nicht in den Satzungen der Parteien. Kann der Landesverband natürlich von der Parteilinie ab, also von der Linie der Bundespartei abweichen. Ist natürlich auch begründbar mit spezifischen Gegebenheiten vor Ort, sprich im jeweiligen Land, wenn es im Rahmen der allgemeinen Parteiziele vereinbar ist.
Okay, ich halte mal fest. Landesverband soll Ihrer Meinung nach autonom sein und nicht autark, soll sich aber trotzdem nach oben melden, wenn es was zu melden gibt. Und wenn er sich falsch entscheidet, dann kriegt er schön vom Bund eins obendrauf.
Das ist ja nur das allerletzte, die Ultima Ratio, ja. Sozusagen einen Landesverband aufzulösen. Aber das ist in der Geschichte jetzt noch nicht so oft passiert.
Wir gucken, wie das weitergeht. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Politikwissenschaftlerin Isabel Borucki. Schönen Abend noch.
Gerne, danke Ihnen auch. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern Abend war klar,
Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the second article of impeachment.
US-Präsident Donald Trump ist also von den Impeachment-Vorwürfen freigesprochen worden. So hat es der Senat entschieden. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ist damit beendet. Und der Präsident hat sich auch beeilt mitzuteilen, wie er dazu sieht, natürlich auf Twitter. Das kam heute nochmal wie so eine Art Sieg um die Ecke, denn heute hat er dazu nochmal abgesetzt davon eine Rede gehalten. Die ist gerade eben rum und wir sprechen ganz frisch mit unserem Washington-Korrespondenten, mit Jan Bösche, darüber. Jan, Trump hat erwartungsgemäß also gewonnen im Senat. Da hat er eine bequeme Mehrheit. Hat er sich auch als Gewinner heute glorifiziert in seiner Rede?
Es war wieder so eine typische Trump-Rede, von der man nicht genau weiß, was man damit anstellen soll. Also normalerweise würde man erwarten, dass ein US-Präsident nach so einem Ereignis vor die Kameras tritt und eine wohlgesetzte Rede hält, sich vielleicht ein bisschen reuig zeigt, aber ansonsten die Einigkeit beschwört und den Sieg der Demokratie und der Verfassung und nach vorne blickt. Ganz anders Donald Trump, eine typische Rede von ihm. Er hat viele Leute begrüßt, hat Anekdoten erzählt, hat im Prinzip nochmal wieder auf das Thema eingegangen, hat wirklich überhaupt keine Reue gezeigt und hat eigentlich eher nochmal betont, dass er in der Ukraine alles richtig gemacht hat. Und er hat natürlich nochmal um sich geschlagen, gerade Richtung Demokraten. Er hat davon gesprochen, dass das Ganze eine ganz fürchterliche Zeit gewesen sei. Er sei durch die Hölle gegangen, unfair bis zum Letzten. Und er hat auch noch einen mitgegeben für Mitt Romney, der einzige Republikaner, der gegen ihn gestimmt hat. Der ist jetzt wirklich die Zielscheibe von Spott und von Hohn. Und das Ganze, da kann man eigentlich unterm Strich sagen, nicht wirklich ein guter Gewinner. Er hat sich eigentlich verhalten wie ein schlechter Verlierer. Dabei hat er doch gewonnen.
Hat es denn heute auch weitere Reaktionen gegeben von den Demokraten? Ich meine, die mussten ja ahnen, dass das Ganze mit dem Impeachment-Verfahren nach hinten losgeht. Waren die darauf ernsthaft vorbereitet?
Natürlich waren sie darauf ernsthaft vorbereitet. Die wussten von Anfang an, dass es da nicht genügend Stimmen für gibt im Senat, sondern viel wichtiger war für sie der Punkt zu sagen, wir haben unserer Verantwortung Genüge getan, indem wir gegen diesen Präsidenten was unternommen haben. Entsprechend die Kritik natürlich weiterhin an den Republikanern, dass das Verfahren durch den Senat durchgepeitscht wurde, dass da keine Zeugen angehört wurden und dass im Prinzip das ganze Problem noch gar nicht richtig geklärt sei. Das Ganze dann noch gemischt mit der Kritik am Präsidenten für seine Rede zur Lage der Nation, in der ja auch sehr, sehr parteiisch war, sehr viel Selbstlob und sehr wenig versucht, das Land irgendwie auch wieder zu einen.
Ich meine, die ganze Geschichte ist jetzt durch den Senat, aber der Senat ist am Ende vom Tag ja kein Gericht. Ist das Thema jetzt mit der Ukraine und mit Zelensky und den verweigerten Militärhilfen diesem Druck jetzt durch?
Nee, der Senat ist kein Gericht, obwohl er wie eine Jury gehandelt hat in diesem Impeachment-Verfahren. Das ist halt das Besondere, die Einzigartigkeit dieses Verfahrens in der amerikanischen Verfassung, dass es eben halt, obwohl es aussieht wie ein Gerichtsverfahren, am Ende doch ein politisches Verfahren ist. Dieses Verfahren ist jetzt auf jeden Fall durch, aber beide Seiten überlegen, wie sie jetzt weitergehen. Die Demokraten überlegen, dass sie vielleicht mögliche Zeugen doch im Repräsentantenhaus vorladen, um weitere Informationen zu bekommen. Und die Republikaner im Senat überlegen, ob sie nicht vielleicht doch Joe Biden und dessen Sohn vorladen, um mehr Informationen rauszubekommen, was diejenigen in der Ukraine getan haben. Am Ende geht es jetzt um eine politische Kalkulation. Was hilft bei den Wahlen im November und was könnte der eigenen Partei schaden?
Es ist, kann man festhalten, eine relativ gute Woche für Donald Trump. Erstes Chaos bei den Vorwahlen der US-Demokraten in Iowa und dann der Freispruch im Impeachment-Verfahren. Heute setzt er noch einen drauf mit seiner Rede und stellt sich selbst so dar, als ob es eine Hexenjagd gegen ihn gegeben hat. Ein schmutziges Spiel. Informationen waren das von unserem Washington-Korrespondenten, von Jan Bösche.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist der 6. Februar und heute wird aufmerksam gemacht auf die menschenverachtende Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung. Die Zahlen sind drastisch. Mehr als 200 Millionen Frauen und Mädchen weltweit sind an ihren Genitalien verstümmelt. Und nach UN-Schätzungen kommen jedes Jahr rund 3 Millionen Frauen und Mädchen da hinzu. Auch in Deutschland sind nach Schätzungen der UNO über 17.000 Mädchen von einer Beschneidung bedroht. Bei uns in Deutschland gibt es aber immerhin die Möglichkeit einer umfassenden Behandlung. Einer, der maßgeblich an der Entwicklung so einer Behandlung beteiligt ist, ist Dr. Danmon Odeh. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie er den Mädchen, den Frauen, denen die Schamlippen und die Klitoris entfernt wurde, genau hilft.
Das sind inhaltlich recht komplexe operative Techniken oder Verfahren, die ich eben zur anatomischen Rekonstruktion eben des weiblichen Genitals entwickelt habe, weil ich zu der Zeit, als ich damit begonnen hatte, sozusagen Anfang 2000, eben die Notwendigkeit gesehen habe, dort etwas zu verändern oder etwas Neues zu kreieren, weil es halt wirklich nichts gab, was eine anatomische Rekonstruktion hätte leisten können. Und die Techniken, das sind mehrere Techniken, die zum einen die klitorale Rekonstruktion auf mikrochirurgischer Ebene bewerkstelligen. Mhm. Das heißt, dass das Endorgan der Klitoris, also die Klitorisspitze, wiederhergestellt wird, sowohl in der Form als auch in der Funktion. Der weitere Schritt dient dann auch der Wiederherstellung der Vulva, also was die großen und kleinen Schamlippen angeht, und den Scheideneingang, der ja bei der Beschneidung, je nach Grad natürlich, auch massiv von Gewebe befreit wird, also amputiert wird anteilig. Dieser Bereich wird durch eine weitere Operation anatomisch gerecht wiederhergestellt, sodass eine normale Form und Funktion des Genitals resultiert.
Was ist denn mit dem Gefühl? Können Frauen nach der Operation sexuelle Empfindungen haben oder wieder was fühlen?
Ja, also die Wiederherstellung zunächst einmal als Kommentar ist kein Versuch, ja, sondern eine definitive Wiederherstellung, also eine Gewissheit, ja, die nach der Operation resultiert. Das Wiederkehren letztlich der Empfindung, ja, resultiert daraus, dass die mikrochirurgisch erneut eingefügten Nerven, ja, die werden eben aus diesem verbliebenen Organ quasi rauspräpariert und mikrochirurgisch in eine neu geformte Klitorisspitze eingefügt. Und dann haben die Nerven sozusagen, ist denen die Voraussetzung gegeben, dass sie so aussprossen können, also so heilen können, dass diese neu geformte Klitorisspitze erneut mit Nerven quasi versorgt wird. Mhm. Und über diesen Weg entsteht sozusagen die Normalisierung der Empfindung mit allen Konsequenzen, also auch entsprechende Höhepunktfähigkeit oder Erfüllungsfähigkeit quasi über die Stimulierung des Klitorisorgans.
Ja. Wie lange dauert denn in der Regel dann so eine Behandlung? Also wann kann die Frau, das Mädchen nach der OP wieder was empfinden?
Die Empfindlichkeit der neu geformten oder wiederhergestellten Klitorisspitze, die ist eigentlich unmittelbar nach der Operation schon gegeben, sodass die Frauen im Rahmen der Verbandswechsel quasi das sofort spüren und das auch äußern. Aber das ist Empfindlichkeit, das ist keine Empfindung, die man im Rahmen vom Verkehr und so weiter erlebt. Und mit den Wochen und Monaten normalisiert sich dann diese Empfindlichkeit, sodass dann eben eine klitorale Empfindung daraus wird. Mhm. Und das nimmt eben einige Monate letztlich in Anspruch und auch ein gewisses Training, weil diese Empfindungskapazität ist ja neu, sodass man sich auch erst an diesen Zustand eigentlich gewöhnen muss.
Was erleben Sie? Wie verändert diese Operation das Leben der Frauen, der Mädchen?
Also es ist tatsächlich eine lebensverändernde Operation, weil sich eben eine Normalität einstellt und weil eine körperliche Qualität plötzlich zur Verfügung steht, also die klitorale Empfindung, die im Vorfeld einfach nicht da gewesen ist. Und das ist ja gegebenenfalls zu vergleichen mit anderen Sinnessituationen, wie dem Schmecken von Speisen oder der Geruchswahrnehmung. Ja? Und die Patientinnen äußern das nicht nur, sondern man sieht es ihnen auch an, dass das Äußere sich verändert, die Kleidung sich verändert, farbenfrohere Sachen getragen werden zum Beispiel oder auch körperbewusstere Sachen getragen werden, die Begegnung sich auch in der Begrüßung zum allein schon verändert, also viel offener, viel freier, viel gelöster eigentlich und selbstbewusster vor allen Dingen. Und das sind alles Dinge, die da nach einer solchen Rekonstruktion mit reinspielen. Diese Rekonstruktion ist tatsächlich eine heilende Operation, die letztlich Körper und Seele zu heilen vermag, zumindest das zu unterstützen vermag.
Sagt Dan Mon Ode. Er ist Genitalchirurg und versucht, das reversibel zu machen, was verstümmelt wurde, die Genitalien von Frauen und Mädchen. Heute ist der internationale Aktionstag gegen die weibliche Genitalverstümmelung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie ist das bei euch? Wie lange seid ihr unterwegs zur Arbeit? Wie weit ist dieser Weg? Die Strecken, die viele von uns zur Arbeit zurücklegen, sind ja erneut gestiegen. So sagen es neue Zahlen. Im Schnitt waren es im Jahr 2018 16,9 Kilometer. Also nur ein Weg, nicht hin und zurück. Das ist schon ordentlich viel. Verena von Kaltz aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Also kann man sagen, immer mehr Menschen pendeln zur Arbeit?
Ja, das kann man so sagen, aber man muss vielleicht die Zahlen etwas einordnen. Also die kommen vom Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung, das im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit solche Zahlen erhebt. Und die beziehen sich auf Menschen in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Das waren 2018 32,4 Millionen Menschen in Deutschland. Und von denen pendeln knapp 20 Millionen zur Arbeit.
Das ist schon ordentlich viel, oder?
Ja, allerdings ist die Einordnung, ob jemand zur Arbeit pendelt oder nicht, nicht so ganz leicht. Da geht es in der Statistik dann oft eher so um Grenzen von Gemeinden. Also ob jemand in einer anderen Gemeinde arbeitet, als er wohnt. Oder ob er vielleicht gar die Grenze eines Bundeslandes passiert auf dem Weg zur Arbeit. Und andere, die zum Beispiel vom einen Ende einer Großstadt wie Hamburg wohnen und am anderen Ende arbeiten, die sind unter Umständen möglicherweise sogar länger und weiter unterwegs, gelten aber dann nicht als Pendler, weil sie keine Gemeindegrenzen überschreiten. Also das ist ein bisschen tricky, deshalb finde ich es tatsächlich interessanter, auf die tatsächliche Länge der Wege zu gucken. Aber auch die ist ja wirklich gestiegen.
Aber knapp 17 Kilometer der Durchschnitt, hast du eben gesagt. Wie verteilt sich das dann tatsächlich? Also man hört ja auch immer wieder, dass die meisten Leute eine Strecke von weniger als 10 Kilometern zur Arbeit zurücklegen müssen?
Genau, die Zahl kommt oft in dem Zusammenhang, dass mehr Leute vom Auto umsteigen sollen aufs Rad oder in den ÖPNV, weil ja unter 10 Kilometern gar nicht so weit ist. Und diese Zahl stimmt tatsächlich. Also Zahlen aus der Mikrozensusuntersuchung von 2016 zeigen, dass deutschlandweit 51% der Erwerbstätigen weniger als 10 Kilometer zur Arbeit pendeln. 30% von ihnen pendeln zwischen 10 und 25 Kilometer und 20% liegen dann noch darüber, wobei nur 5% mehr als 50 Kilometer, also richtig weit unterwegs sind. Und die Forscher, die gerade die aktuellen Zahlen veröffentlicht haben, die sagen auch, der Trend zu immer weiteren Arbeitswegen, den man lange gesehen hat, der hat sich deutlich abgeschwächt.
Ja, trotzdem hört man doch von der Linken, dass der Druck immer noch hoch ist, im Beruf mobil zu sein, weite Wege zur Arbeit in Kauf zu nehmen und das dann ja mit Stress bezahlt. Und der kann ja krank werden.
Ja, so hat es auch Sabine Zimmermann von den Linken formuliert, die die Zahlen analysiert hat. Und es stimmt auch, dass längere Wege zur Arbeit potenziell unzufriedener machen. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen zu dem Thema von der University of the West of England in Bristol. Mhm. Und die zeigen, dass zum Beispiel ein 20 Minuten längerer Weg zur Arbeit so empfunden wird wie eine 19-prozentige Lohnkürzung. Also so von der guten Stimmung oder von der schlechten Stimmung, die man dann so bei der Arbeit hat. Mhm. Andererseits, wer zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeit unterwegs ist, der ist weniger genervt, auch wenn du genauso lange unterwegs bist wie ein Mensch, der Auto fährt oder öffentliche Verkehrsmittel
nutzt. War das schon ein persönlicher Verena von Kaltz?
Ja, ja, ich habe da mitgemacht bei der Studie. Nein, nein, das sagen die wirklich, die Forscherinnen und Forscher in England. Andererseits muss man auch sagen, empfinden Leute, die mit dem Bus zur Arbeit fahren, jede Minute mehr als deutlich schlimmer als Menschen in anderen Verkehrsmitteln. Und längere Wege zur Arbeit werden von Frauen immer negativer empfunden als von Männern.
Das ist ja auch interessant. Was kann man dagegen tun? Ich meine, so schnell ändert sich jetzt ja nichts am Thema Mobilität in der Arbeitswelt.
Oder? Ja, das stimmt. Also es gibt einige Ideen, mit dieser Situation umzugehen. Flexiblere Arbeitszeiten sollen zum Beispiel den Stress vermindern, den du hast, wenn du Angst hast, weil du im Stau stehst und zu spät zur Arbeit kommen könntest oder deine Bahnverspätung hat. Beziehungsweise auch dafür sorgen, dass eben nicht alle Leute zur gleichen Zeit zur Arbeit unterwegs sind. Mhm. Mehr Homeoffice wird auch oft genannt als mögliche Lösung, gerade wenn die Leute sehr weite Strecken fahren müssen, damit sie eben nicht so weit pendeln müssen. Andererseits sieht man auch, dass es Berufstätige gibt, die sagen, dass sie auf der Pendelstrecke runterkommen, zum Beispiel nach der Arbeit, bevor sie in ihren Feierabend kommen oder in die Familienarbeit oder was auch immer und es eben nicht als verlorene Zeit sehen. Sie gucken, sie hören dann vielleicht auch schöne Podcasts oder so. Mhm. Und manche nutzen die Strecke auch, um Sachen für die Arbeit zu erledigen, vorher oder nachher. Das ist zum Beispiel in London sehr verbreitet, seit es da gutes WLAN im öffentlichen Nahverkehr gibt. Deshalb gab es dort aber auch schon wiederum die Forderung, dass der Weg zur Arbeit als Arbeitszeit gerechnet wird.
Das darf natürlich nicht sein, dass da wieder was eingecasht wird. Wie ist das bei euch? Fluch oder Segen, Leid oder freut ihr euch zu pendeln, wenn ihr pendelt? Es gehört zum Arbeitsalltag, da sind wir uns klar, und die Wege sind noch ein bisschen länger geworden. Schreibt uns eine Mail. mail@deutschlandfunknova.de. Wie bringt ihr die Zeit rum, wenn ihr pendeln solltet?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fleisch, das wissen wir, ist billig. Diese Woche gibt es bei einem großen Discounter zum Beispiel ein halbes Kilo Rinderhack für 1,99 Euro. What the? Viele sagen, Fleisch ist zu billig. Mit den Preisen können wir keine gute Haltung in den Ställen und Mastanlagen hinbekommen. Jetzt gibt es ein Expertengremium, das die Bundesregierung berät. Es nennt sich Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. Es schlägt vor, eine zusätzliche Steuer auf Fleisch und andere tierische Produkte wie Milch oder Käse zu erheben. Darüber berichtet zum Beispiel die Neue Osnabrücker Zeitung. Das Geld soll dann einer besseren Haltung zum Beispiel von Schweinen, von Rindern und Hühnern zugutekommen. Kann das was bringen? Und sind wir überhaupt bereit, da einen Aufschlag zu zahlen? Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes Döbbelt hat mit Experten, mit Bauern und mit etlichen Fleischessern darüber gesprochen.
Vegetarisches und veganes Essen ist ja schon seit langem auch bei Fleischessern im Trend. Aber das ändert bisher fast nichts an der Menge, die wir jedes Jahr an Schnitzeln, Steaks und Wurst verdrücken. Seit Jahren sind das ziemlich konstant um die 60 Kilo Fleisch pro Kopf und Jahr. Und das ist meist ziemlich billig. Wie viel wären wir bereit, mehr zu bezahlen für mehr Tierwohl? Wie viel Euro oder Cent mehr für ein Kilo Fleisch?
Mindestens 2-3 Euro, wenn nicht sogar mehr.
Also wenn ein Kilopreis von einem Fleisch bei 8-9 Hähnchen, nehmen wir mal an, würde ich ja schon nur 2 Euro drauflegen halt.
Ja, schon so 2-3 Euro. Dann würde ich halt lieber ein bisschen weniger Fleisch essen, dafür dann aber qualitativ hochwertigeres einfach.
Das Doppelte auf jeden Fall. Locker das Doppelte würde ich zahlen, definitiv.
Tatsächlich soll die Fleischsteuer, die die Expertenrunde jetzt vorschlägt, gar nicht so hoch ausfallen. Nach dem Zeitungsbericht sind 40 Cent Aufschlag geplant pro Kilo Fleisch. Bei den durchschnittlichen 60 Kilo Fleisch, die wir pro Jahr im Schnitt essen, wären das 24 Euro mehr, die wir ausgeben müssten. Und runtergerechnet auf ein Steak oder Schnitzel wären das so um die 8 Cent, die das Stück Fleisch teurer würde. Dieses Geld soll dann laut dem Entwurf für eine bessere Tierhaltung eingesetzt werden.
Ja, 40 Cent pro Kilo Fleisch hört sich erstmal für mich ganz toll an.
Das ist Hermann Josef Olthoff.
Ich bin Landwirt, Schweine, Mester. Wenn alle Plätze belegt sind, kann ich 850 Schweine bei mir betreuen.
Und für seinen konventionell bewirtschafteten Betrieb hat er schon mal grob durchgerechnet, was diese Fleischsteuer bedeuten würde.
Hieße für mich, wenn die 40 Cent pro Kilo bei mir ankommen würden, würde ich ja 35 Euro pro verkauftes Schwein mehr bekommen. Dafür könnte ich meinen Tieren eine ganze Menge bieten.
Zum Beispiel mehr Platz für die Schweine, Heu oder Stroh im Stall.
Vielleicht verschiedene Spielmaterialien noch mit einbauen, Tageslicht, das heißt Fenster vergrößern.
Trotzdem ist Hermann Josef Olthoff skeptisch, was eine mögliche Fleischsteuer anbelangt. Er befürchtet unter anderem, dass das Umbauen seines Stalls gar nicht so einfach wäre, weil damit viele bürokratische Hürden verbunden seien.
Ein Teil der Behörden sieht es dann so, wenn wir bei uns am Betrieb einen Teil verändern, muss alles nochmal neu geprüft werden. Und das macht die Sache dann sehr kompliziert.
Die Diskussion um ein paar Cent extra für mehr Tierwohl wird bei uns schon länger geführt und hat verschiedene Ideen hervorgebracht. Mal geht es um eine zusätzliche Steuer wie jetzt, mal heißt das Ganze Abgabe oder Tierwohlprämie. Und oft gab es auch schon die Forderung, die Mehrwertsteuer für Fleisch von aktuell 7% auf 19% zu erhöhen.
Also all diese Vorschläge wirken ein bisschen hilflos,
sagt Werner Eckert, Leiter der Redaktion Umwelt und Ernährung beim SWR.
Das ist das Rudern, um irgendwie eine Lösung zu finden, wie man aus dem Dilemma rauskommt, dass die Verbraucher zwar höhere Qualitäten wollen, aber nicht dafür zahlen.
Werner Eckert glaubt, dass eine Abgabe oder Steuer auf Fleisch nicht viel bringen würde.
Weil der Handel sich das von den Bauern wieder zurückholt, das Geld. Das ist einfach eine Frage der Handelsmacht.
Werner Eckert würde eher auf strengere Regeln setzen, also Gesetze, um die Haltung von Schweinen, Hähnchen oder Rindern zu verbessern.
Das kann man natürlich staatlich festlegen, was das bedeutet. Dann hat man ein höheres Maß an Tierwohl, was man auch garantieren kann. Das führt dazu, dass die Produktionskosten für die Bauern höher werden. Und dann muss man dafür eine Lösung finden.
Höhere Lebensmittelpreise bringen immer auch die Frage nach Gerechtigkeit mit sich.
Bei allem, was über den Preis geht, hat man natürlich eine soziale Komponente.
Können sich ärmere Menschen in Zukunft vielleicht weniger Hackfleisch, Hähnchenbrust oder Grillsteaks leisten? Bei unserer Umfrage sehen das manche kritisch.
Das kann eben nicht sein, dass es so ein Luxusding wird, sich ernähren zu können quasi für die Reichen.
Julia, 28 Jahre alt, fände eine Fleischsteuer dagegen sehr sinnvoll. Sie isst jetzt schon eher selten Fleisch, sagt sie.
Ich würde mich jetzt auch nicht als reich einstufen. Also ich bin Studentin, habe eine kleine Tochter und wenn man eben nicht so viel Geld hat, dann kann man den Fleischkonsum ja einfach einschränken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.